Schön, euch alle wieder zu sehen. Ich habe vor einigen Wochen oder Monaten ja die ersten Abschnitte von Hebräer 11 gepredigt und wir haben über den Glauben gesprochen und heute, glaube ich, möchte ich einen Schritt weitergehen, wo wir herausgefordert werden, als Geschwister im Glauben zu wandeln. Wir werden ja als Christen bezeichnet, als die Herausgerufenen, wir sind als Leib, als Gemeinde bezeichnet. Und in der Schrift wird ganz deutlich gesagt, dass wir uns anders verhalten, als die Welt sich verhält. Manchmal ist das allerdings nicht sichtbar. Und um das sichtbar zu machen, erlaubt Gott sich auch einige Dinge mit uns zu tun, die er auch in dem Buch des Hebräers ganz deutlich macht. Wir sind nicht nur Christen, wir sind nicht nur ein Leib, wir sind nicht nur die Gemeinde. Aber wenn wir richtig, wirklich überlegen, dann sind wir Menschen der Ewigkeit. Menschen der Ewigkeit. Wir leben zwar im Hier und Jetzt, aber unsere Perspektive ist nicht im Hier und Jetzt. Und das ist nicht etwas, was nur im Hebräer ganz deutlich wird, das wird aber auch in vielen anderen Stellen deutlich, wo Christus, Paulus und alle die Jünger immer wieder davon gesprochen haben, dass das zukünftige Leben, auf das wir hinsteuern, für uns extrem wichtig ist. Was ist die wirklich? Was ist unsere Realität? Was ist wirklich wichtig für uns als Christen? Für manche Menschen sind das die vielleicht ihr Geld, was sie haben, haben sie die meiste Mühe drum, das zu erhalten oder etwas sich zu bauen hier auf Erden, was gut aussieht, was schön ist, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich zurückziehen können. Und vergessen in dem Ganzen, dass unsere Zukunft doch woanders sein wird. Für manche Menschen sind das vielleicht die Lieblingssünden, in denen wir uns selber befinden. Wir lieben die Dunkelheit mehr als das Licht. Und in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr deutlich, weil alles im Privaten ablaufen kann durch das Internet und weiß ich was alles. Viele vielleicht wissen gar nicht, wer ich wirklich bin oder wer wir wirklich sind, weil diese intimen Gespräche, die wirklich wichtigen Gespräche, die Gemeinschaft, die hat sich oft auf eine digitale, distanzierte Beziehung entworfen. Wichtig ist, was ist uns wirklich am wichtigsten? Wenn du nicht bereit bist, Jesus Christus und die Dinge der Ewigkeit als das Wertvollste zu betrachten. Und das ist jetzt brutal, weil ich weiß, wir kommen aus der Situation eines normalen Tages. Vielleicht hat jemand sich gestern die Olympiade angeguckt oder die letzten Tage. Vielleicht hat jemand sich gerade die Nachrichten angehört und wurde reingezogen in das Moment und war wirklich emotional erbost. Zum Beispiel heute Morgen, wo man gehört hat, dass auf einem Fußballplatz 12 oder 14 Jugendliche durch eine Bombe getötet worden sind. Ein Konflikt zwischen mehreren Ländern. Da wird man wütend, da kriegt man emotional und man merkt gar nicht, wir sind gar nicht von hier. Klar wird das uns betreffen. Oder zum Beispiel, wenn man die Olympiade in Paris sieht, dann denkt man, hey, das ist ja unglaublich, was der Mensch alles machen kann. Kann er das wirklich? Werden wir aus der Realität rausgezogen und in die Zukunft katapultiert? Nein. Wir werden in die Gegenwart katapultiert. Wir werden reingeholt in das Leben dieser Welt. Und wir werden daran erinnert, dass die Dinge, die schön sind, weltlich sind. Ich weiß noch, wo ich mit meinen Eltern mich unterhalten habe und mit meiner Verwandtschaft. Da war es sehr wichtig, eine Person zu haben, einen richtigen Ort zu wohnen, sich richtig zu verhalten, das richtige Essen, die richtige Kleidung. All diese Sachen machen einen zu jemand. Der Mann ist das Äußerliche, Säkuläre. All diese Dinge, das war immer so. Wenn man sich denn über die ewigen, beziehungsweise für Sachen, über die gesprochen hat, die ewiglichen Charakteren, das ist Privatsache, darüber spricht man nicht. Aber hier, wir wollen ganz gewiss gerade darüber sprechen. Ich möchte euch aus deinem alltäglichen Leben rausholen und hineinkatapultieren in das, was wir schon im Alten Testament, Hebräer, wird das aufbauen, ein Leben aus dem Glauben. Ein Leben aus dem Glauben, das nicht müde wird und nicht den Mut verliert. Die Perspektive, die wir haben, die weit über den Horizont hinausgeht, weit über das Hiersein hinausgeht und Sachen sieht und versteht, die uns Gott offenbart hat in seinem Wort Gottes. Und da ist wieder das Beispiel Abraham. Abraham war schon das Beispiel in Hebräer 11, als er das Land verlassen hat, im Glauben auf ein zukünftiges Land, ein anderes Land. Jetzt wird ihn noch mehr abverlangen. Jetzt wird ihn abverlangen, das größte Opfer zu bringen, was er überhaupt bringen kann. Und das könnt ihr euch selber vorstellen. Wenn ihr gefordert werdet, ein Opfer zu bringen, und das ist in dem Fall sein eigener Sohn gewesen, auf den er 25 Jahre gewartet hat, und ihn zu opfern, im Vertrauen auf Gott, weil Gott es ihm gesagt hat, nur das ist wichtig. Nicht wichtig, was du sonst denkst, was deine Philosophien dieser Welt sind oder irgendwas. Nein, Gott sagt dir, tu das. Und Abraham hat es getan. Ihr wisst alle, ihr kennt die Geschichte, ihr habt die x-mal wahrscheinlich gelesen im Alten oder teilweise im Neuen Testament, wo ihr gelesen habt, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Aber es soll uns illustrieren, wie wichtig es ist, auf Gott zu vertrauen. Er hat nicht gesagt, was passieren wird. Er hat einfach gefordert, glaubst du mir? Tu das. Er hat nicht nur den Glauben angesprochen, den intellektuellen Glauben oder den gedanklichen, sondern er hat gesagt, ihr müsst etwas tun. Du musst wirklich deinen Sohn bereitwillig geben. Und an diesem Punkt sind wir auch. Es kommt die Zeit. Und es wird immer mehr die Zeit kommen, wo wir aufgefordert sind, konkret zu handeln, auf unseren Glauben hin. Wir können nicht mehr einfach mitlaufen mit der Gesellschaft. Wir können es nicht. Zu viele Sachen, die jetzt schon passieren, die können wir einfach nicht mittragen. Und wir müssen im Glauben handeln. Lass uns mal die Stelle lesen in Hebräer 11, Vers 17 bis 22. Und hier steht, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hat, brachte den einzigen, und das er betont, den einzigen Sohn dar. Wenn ihm gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch den Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf die zukünftigen Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete ihn an über die Spitze seines Stabes. Durch den Glauben gedachte Josef sterbend den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Historische, alttestamentliche, aus dem ersten Buch Mose Situationen, die hier geschildert worden sind, für die Hebräer und für die Israeliten verständlich, sie kannten das, das ist ihre Geschichte, für uns vielleicht nicht immer, aber wer von uns das Alte Testament im Detail durchgelesen hat, der versteht, was hier, wovon hier gesprochen wird, dass das außergewöhnliche Behauptungen sind, die getan worden sind von all diesen verschiedenen Personen. Aber an erster Stelle ist Abraham gefordert, im Glauben zu handeln. Der Ausdruck, der einzige Gezeugte, ist eigentlich besser mit dem Begriff einzigartige Sohn. Besonderer, einmalig, unwiderruflich. Im zweiten Buch Mose 22, Vers 2 wird er auch als ein besonderer, ganz besondere Person genannt, sein Sohn. Warum? Weil er der Sohn ist, der die Zukunft für das Volk Israel bedeutet. Für die Zukunft, für die, wirklich für die, alles, was Gott vorhergesagt hat.
Er sollte der Grundstein eigentlich sein für die Verheißung eines großen Volkes, ein besonderes Volks. Es wurde auch in einer anderen Stelle wurde als geliebter Sohn. Und stellt euch vor, ihr solltet diese Person, Abraham, der ein Patriarch war, der wirklich mächtig war, sollte jetzt das, wo er 25 Jahre drauf gewartet hat, hingeben. Das ist nochmal eine andere Sache, wenn du davon sprichst, als Theorie, aber wenn das von euch jetzt gefordert wird. Und nirgends in der Schrift steht, dass er irgendwas gemacht hat, gewartet hätte oder irgendwie sich zurückgezogen hat. Er hat so gehandelt. Er hat im Glauben reagiert, weil er Gott glaubte. Und das ist genau, was Gott uns von uns auch verlangt. Vergiss nicht, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt bereits einen Sohn namens Ismael hatte, einen Sohn von der Magd Hagar, durch seine Frau. Aber selbst zu dieser Zeit war Ismael sein erster Sohn, nicht aber der Sohn der Verheißung. Das war auch wichtig zu verstehen. Der Mensch hat immer versucht, irgendwelche Auswege zu finden, eine andere Sache zu finden, aber Gott hat das immer auf die Spitze getrieben und das könnt ihr durch die ganze Bibel sehen. Er hat immer gesehen, glauben Abraham oder glauben die Auserwählten beziehungsweise die Patriarchen, glauben die mir wirklich? Sind die bereit, wirklich den letzten Schritt zu gehen? Das heißt damals, dass Ismael war nicht der Sohn, durch den sich die Verheißung Gottes erfüllen würde. Isaac war das Kind der Verheißung, auf das er 25 Jahre, wie gesagt, gewartet hat. Es wird gesagt, zu dem gesagt wurde, in Isaac sollen deine Nachkommen genannt werden. Aber Abraham wusste sich der Verheißung Gottes, Isaacs erfüllen. Wir konnten daran sehen, dass er war bereit, also Abraham war bereit, seinen Sohn als Brandopfer darzustellen. Und das Einzige, was hier so besonders dran war, was auch betont werden will hier im Hebräer, ist, es war das größte Opfer und einzige Opfer, was gefordert worden ist. Mit anderen Worten, es gab keinen Ausweg, es gab keine andere Möglichkeit. Es war natürlich in der Hinsicht auch genau ein Blick, ein Typus auf Christus hin. Isaac war der wertvollste Besitz, den Abraham hatte. Der wertvollste Besitz, den Abraham hatte. Und genau den sollte er geben. Was ist euch am wertvollsten? Was ist euch am wichtigsten? Was ist euch am wichtigsten in diesem Leben? Ist euch bewusst, dass Gott fordert von uns, gedanklich die Bereitschaft zu haben, alles zu geben? Er hat uns errettet. Er hat uns zu Menschen der Ewigkeit gemacht, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir sagen, und wir lernen das auch gerade im Römer, wird deutlich gesagt, wir sind Sklaven Jesu Christi. Was bedeutet Sklaven? Leibeigene. Er kann bestimmen, was wir machen. Hört sich ziemlich extrem an. Auf der anderen Seite ist das genau das, was wir auch erwarten. Wenn du dein Leben für jemanden gibst und was Jesus in dem Fall getan hat und wir dafür leben können, dann wollen wir doch unser Leben für ihn leben, damit er dafür die Ehre bekommt. Aber zur gleichen Zeit, wie er gefordert wurde, den Sohn zu geben, Abraham seinen Isaak zu geben, genau zur gleichen Zeit war ihm so bewusst, dass Gott einen Ausweg schaffen wird, weil er Gott kannte. Er wusste, dass Gott ihn nicht verlassen würde, beziehungsweise Gott nicht allein lassen würde in der Situation. Und hier wird ganz deutlich, dass er sagte, dass er selbst aus den Toten Isaak auferwecken würde. Aber das hatte bisher noch nie stattgefunden. Trotzdem hat er das geglaubt. Diese Überzeugung hat er in Vers 18. Und der gesagt worden war, in Isaak werden deine Nachkommen Schaft werden genannt werden und in Vers 19, indem er dachte, dass auch aus den Toten erwecken könnte, dass Gott aus den Toten erwecken könnte, von woher er ihn eine auch im Gleichnis empfing. Mit anderen Worten, er ist mit dem Bewusstsein, ohne es zu wissen, auf den Berg gestiegen und wollte seinen Sohn opfern. Und das ist genau diese Einstellung, die er von uns fordert, ist eine Einstellung zu haben, die absolut glaubt, ohne sich zurückzuhalten, ohne Hindernis, ohne irgendwann sich nicht bereit, dass man bereitwillig ist zu geben. Kannst du Gott im Glauben gehorchen? Kannst du Gott im Glauben gehorchen? Glaube bedeutet, etwas zu sehen, was nicht ist. Kannst du Gottes Wort, was wir haben, wo alles aufgeschrieben ist, was wir glauben, hier in der Gemeinde, dass es von Gott eingehaucht ist, dass das Wort wahr ist, dass es realer ist als alles andere, was wir hier um uns herum haben. Kannst du Gott im Glauben gehorchen, ihm nachfolgen? Und das ist genau, wovon hier gesprochen wird, wovon er spricht. Es geht hier nicht darum, dass Abraham ein geistlicher Übermensch war. Er war ein ganz normaler Mensch. Darum ging es nicht. Er war nur ein unnormaler Mensch. Unnormal, weil er geglaubt hat. Das ist ganz einfach. Und es wird auch gesagt, dass wir nur durch Glaube Berge versetzen können. Wenn ihr nur glaubt. Aber unsere Augen täuschen uns sich oft. Wir denken, das Reelle ist das, was wir sehen und anfassen. So schnell, wie wir Geld in der Hand haben, ist das weg. Habt ihr das schon mal gemerkt? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Auf einmal irgendjemand sagt mir, hey, du hast so viel Geld bekommen. Und dann auf einmal kriege ich eine Rechnung von der Versicherung, kriege ich eine Rechnung von irgendwas, was ich reparieren muss. Flutsch, weg. Wo ich nicht mit gerechnet habe. Und habe nichts. Und realisiere, dass es besser, nichts zu haben, kann ich nichts verlieren. Sorry. Es geht darum, mich an Dinge zu erinnern, die Gott in und durch uns tun kann, wenn wir einfach vertrauen. Können wir vertrauen? Geschwister, wir sind alle kämpfen in den gleichen Krieg. Den gleichen Krieg gegen die Dunkelheit, gegen die Mächte. Wir kämpfen gegen eine gefallene Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und ich habe nur gestern und heute die Sachen angeguckt in den Medien und ich denke, ach, das ist schrecklich. Es ist schrecklich. Und das ist nicht so, dass es mal hier etwas, mal da etwas. Nein, das geht konstant und immer mehr und immer schneller. Und zum Beispiel die Olympiade. Super schön alles. Aber was? Es regnete. Wer kontrolliert den Regen? Gott. Er hat einfach gesagt, für uns eigentlich ein Zeichen. Guckt euch das an. Es sieht alles so toll aus, wie der Mensch sich das vorgestellt hat. Aber Gott braucht nur den Schalter umschalten und zeigt Regen und alles ist vernebelt. Und so ist das genau mit uns oft. Wir verstehen, wir begreifen manchmal nicht, dass die Dinge, die wir haben, sind nur vergängliche Dinge. Aber die ewigen, die vergessen wir, die sehen wir nicht, daran erinnern wir uns nicht. Das ist das, was uns das Alte Testament lehrt und bis hin zum Neuen Testament. Wir kämpfen gegen Hässlichkeiten, unsere eigenen sündigen Herzen. Oft ist das, was uns immer wieder überrascht. Unser Verlangen durch den Einfluss der Augen, den Einfluss, den wir überhaupt haben, weil Geld sieht alles so schön aus, Gold, das glänzt, aber es glänzt nicht alles. Es ist nicht wirklich der Glanz, der uns hilft. Wir waren gerade vor ein paar Wochen, waren wir wieder in Istanbul, gehen die Straße runter von dem Bazar. Da waren überall Verkäufe mit Geldern, Gold, das ist eine ganze Gegend. Die größten, ich glaube, hunderte von Geschäften, die nur Gold verkaufen. Dann andere Geschäfte, die nur Edelsteine verkaufen. Und man wählt sich welche aus und man denkt, man kriegt einen guten Good Deal. Man macht irgendwas Besonderes. Aber das sind alles vergängliche Dinge. Die häufen sich an. Und man merkt gar nicht, dass diese ganze beschäftige Welt sich um Dinge kümmert, die keinen ewiglichen Charakter haben. Und doch sind wir Menschen der Ewigkeit. Wir sind Menschen der Ewigkeit. Das ist, wo wir für leben. Dafür sollten wir für leben. Wir müssen uns an seine Liebe erinnern. Was hat Gott gemacht, damit wir hier sitzen? Was hat er getan? Wir müssen uns an den überwältigenden Sieg erinnern, den er selbst errungen hat, als er seinen Sohn Jesus Christus 3 Tage nachdem dieser den Preis für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, aus dem Grab auferstanden ist. Wisst ihr was? Jesus hat schon gesiegt. Leben wir als Sieger? Er hat schon gesiegt. Alles. Er hat schon gesiegt. Satan hat überhaupt keine Macht über uns. All die Dinge, die jetzt passieren, die Kriege, die sind alle hinfällig. Das sind vergänglich. Die kommen, er hat dir vorher gesagt, in der Bibel stehen die. Wir wissen das. Aber er sagt, das muss euch nicht mehr bekümmern. Die Leute müssen euch sehen und sehen, ihr seid ewigliche Menschen. Ihr seid auserwählt. Ihr seid diejenigen, die das Evangelium bringen. Am Samstag. Ihr gebt ihnen eine Botschaft, die lebensbringend ist. Tote Menschen, die auf der Straße gehen, erzählt ihr, hey, ihr könnt Leben haben. Ihr könnt, wenn ihr denkt, ihr müsst nach Mallorca fahren, um Leben zu haben oder was zu genießen. Egal, nein, ihr könnt jetzt Leben haben. Hier mittendrin. Schlagt mal Johannes 17 auf. Johannes 17. Immer wieder gut daran zu erinnern, was Jesus selber gesagt hat, oder Johannes geschrieben hat, über Jesus. In Kapitel 17, Vers 15. Eine interessante Sache, eine Feststellung. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst. Ist das Gebet. Das hohepriesterliche Gebet. Er soll sie nicht aus der Welt nehmen. Wow. Aber da ist das doch so schlimm. Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilig sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Leute, wir sind geheiligt durch Gottes Wort. Wir sind die Leute, die die Wahrheit verkünden. Wir sind Menschen der Ewigkeit. Wir geben den Leuten Hoffnung. Berlin ist hoffnungslos. Aber ihr gebt den Hoffnung. Wenn wir hier als Gemeinde weggehen, dann gibt es das Zeugnis der Ewigkeit nicht mehr. Versteht ihr das? Dann geht ihr in irgendwelche Clubs, die hier, weiß ich was, fabrizieren und 3 Tage irgendein Techno-Zeug machen und die Leute, die in Trance darum tanzen. Aber hier können Menschen kommen und die Wahrheit hören. Und wir sollen diese gläubigen Menschen sein. Wir können uns nicht mit den öffentlichen Meinungen identifizieren und die verschiedenen Lehrüberzeugungen, die sie haben. Ihr denkt allein, ich meine ganz allein, wir brauchen nur das erste Kapitel auf, Schöpfung und Evolution, die ganze Gender-Sache, Psalm 139, wann Leben aufhört, wann Leben anfängt. Das sind so ganz einfache Sachen. Jeder von uns kann die verstehen. Jedes kleine Kind versteht diese Dinge. Und das ist eben das Verrückte. Vergänglicher Reichtum. Jeder weiß, dass Reichtum vergänglich ist. Da fährt ein Junge mit 22 ein Bugatti gegen Baum, der ist weg. 2 Millionen Euro weg. Die können überhaupt nicht daran denken, dass wir überhaupt so Geld in der Hand haben oder überhaupt benutzen. Und da fährt einer an. Und das zeigt einfach die Vergänglichkeit dieser Dinge. Die materiellen Dinge sind wirklich vergänglich. Und tatsächlich, 80% unserer Zeit oder mehr verbringen wir daran, überhaupt diese Sachen zu haben. Das bedeutet, sie nicht nur zu kaufen, dann auch noch zu unterhalten und dann auf dem besten Stand zu haben. Ich habe mal ein Haus vor 20 Jahren gekauft. Heute ärgere ich mich in gewisser Weise darum. Warum habe ich die ganze Zeit verschwendet? Aber nein, ich ärgere mich nicht, weil die Familie da gewohnt hat. Der Punkt ist aber, jetzt muss ich all das, was gebaut worden ist, perfekt mal, dachte ich, musst du alles wieder erneuern. Das Dach, irgendwelche Leitungen, irgendwelche Toiletten, die sind sowieso schon alle erneuert worden. Und es geht immer so weit. Du erhältst das, was
das Haus, die, welche Sachen, eine Stereoanlage. Ich habe dann auch eine Stereoanlage gehabt mit Riesenboxen und so weiter. Heutzutage ladest du eine App runter. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst keine großen Lautsprecher. Das ganze Zeug, da ist mehr Abfall jetzt, das produziert worden ist, der mal sehr viel wert war, heute ist da wirklich nichts mehr wert. Als Nachfolger Christi sind wir Menschen, die ihren Wert von an den Dingen der Ewigkeit und nicht von den vergänglichen Werten einer gefallenen Welt bestimmen lassen. Unser Wert ist nicht von der Welt bestimmt, sondern von Gott ist er bestimmt. Durch den Glauben erlangen wir die Fähigkeit, über die Grenzen des Todes hinauszuschauen. Tod hat keinen Einfluss auf uns. Und die Erfüllung von Gottes ewigen Verheißungen und Absichten zu sehen. Wir gucken weiter. Ich weiß, dass Offenbarung das letzte Buch ist. Ich weiß, dass Gott in der Offenbarung ein himmlisches Jerusalem vorhersagt. Ich weiß, dass es da die Straßen so wie Gold sind und Edelsteine und all diese ganzen Sachen. Ich habe unsere Kinder das mal malen lassen. Das ist eine gute Erinnerung, einfach zu wissen, dass das wesentlich schönere Sachen sind, die eigentlich vom Auge her und so Wahnsinn sind. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass mal etwas perfekt schmeckt. Oder? Immer gibt es ein bisschen Salz drauf, ein bisschen das drauf. Nein, etwas ist etwas. Du nimmst den Apfel ab vom Baum, nicht den verbotenen Apfel, aber nimmst die Frucht vom Baum und die Frucht schmeckt einfach himmlisch. Unglaublich. Perfekt. Nichts dran auszusetzen. Aber was wir versuchen noch, das selber zu produzieren hier und sind teilweise kaufen wir Tomaten, die nicht mehr nach Tomaten riechen oder schmecken. Wir kaufen Obst, was in einem Haus, in einem Treibhaus gemacht worden ist, hat überhaupt noch nicht mal die Sonne gesehen und stellen uns vor, wie das schmecken würde, wenn es wirklich aus der Natur kommt. Im Glauben zu leben mit Überzeugung und Werten, die uns in die Ewigkeit tragen. Sachen, wo wir denken, oh, in der Ewigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir aus dieser Welt rausgezogen sind, wie wir in Johannes 17 sehen, sondern dass wir in dieser Welt leben. Als Leute, als Menschen, als Duplikate, als Abbilder von Jesus Christus. Und dann geht das weiter hier im Vers, muss ich wieder zurückgehen, sonst habe ich das Falsche, im Hebräer, wo er dann sagt, dass Glauben sich auch ausgedrückt hat in, durch den Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge, den Jakob und den Esau. Was hat das damit zu tun? Das ist, wenn wir zurückgehen würden ins Alte Testament, dann wissen wir, dass diese Rivalität zwischen Jakob und Esau, dass Jakob das Geburtsrecht bekommen hat, genommen hat von ihm durch seine Mutter Rebekka und andere Dinge passiert sind. Und wir haben gemerkt, dass Jakob nicht einer war, der ehrlich war, sondern eher ein unehrlicher Person, und der ihn überall, wo er betrügen konnte, hat er betrogen. Und es wird einfach deutlich, dass selbst Gott durch diese Dinge seine Prophezeiung wahrgemacht hat. Selbst durch diese Dinge, die Prophezeiung wahrgemacht. Gott, Jakob, zwar stahl den Segen Esaus. Esaus weinte darum, war bitter, verbittert darüber. Und dann verkündigte Isaak, dass Esaus Leben von Gewalt und Entbehrung geprägt sein würde. Das hat er im Alten Testament gesagt und ganz deutlich dargestellt, dass Esau eben nicht dass er nicht derjenige ist, der dieses Versprechen weiterbringt oder die, was Gott vorhergesagt hat. Aber Isaak sprach einen prophetischen Segen über ihn aus, weil er betrogen worden ist durch das Fleischbrett, was er bekommen hat, und hat dann über Jakob eben ausgesagt, die ganzen Verheißungen, die kommen werden. Es ist eine Geschichte von einem liebenden und erlösenden Gott, der unwürdige Sünder zur Ehre seines Sohnes Jesus Christus erlöste.
Er hat auch deutlich gezeigt, dass er jede Person benutzen kann, um sein Zeichen, sein Ziel weiterzutragen, sein Ziel voranzubringen. Aber alle diese Erlösungen passierten durch gläubige Menschen, in denen die Verheißung Gottes glaubten und schenkten. Die waren überzeugt, dass Dinge passieren werden. Die haben nicht gezweifelt daran. Diese Männer, jeder einzelne von denen, hat geglaubt und ist dadurch zu einem Glaubensheld geworden. Jemand, der weiterging. Selbst Rebekka hat dazu den jüngeren Zwilling Jakob derjenige sein würde, der den Vorrang haben würde vor seinem eigenen Bruder. Warum hat seine Mutter das getan? Weil sie wusste, dass es eine Prophezeiung gab, dass das so sein würde. Die Lektion, die wir einfach daraus sehen können, dass das Wort Gottes ist absolut vertrauenswürdig und ist es würdig, dem auch Gehorsam zu leisten. Vergesst nicht, dass Jakob früher im Leben auch Esau, die Erstgeborenenrecht, abgejagt hat. Er, der sich für einen Topf Linsen verkaufte. Esau traf diese Entscheidung und es kostete ihn extrem viel natürlich. Durch den Glauben segnete Isaak Jakob und Esau auch im Hinblick auf das, was kommen wird. Der Segen beruhte auf die Tatsache, dass Isaak ein gläubiger Mann war, der glaubte, dass jede Verheißung und Absicht Gottes über dieses Leben hinausgeht und bis in die Ewigkeit reicht. Die haben also schon das Zukünftige gesehen. Die haben die ganzen Sachen, die passierten um sie herum, haben sie zur Seite legen können. Isaak hatte einen Glauben, der über den Tod hinausging. Er glaubte, dass das sich Gott Verheißungen und Absichten eines Tages erfüllen würde, auch wenn diese nicht in seinem Leben geschehen würde. Stellt euch das vor. Würdest du deinen Kindern eine Verheißung geben, von der du nichts weißt, die du nicht erleben kannst, die du nicht vorhersehen kannst, es sei denn, Gott hat sie dir gegeben und offenbart, und das hat er. Er wusste das und er konnte daraufhin zurücksehen. Und so waren immer wieder Menschen in der Geschichte, die das getan haben. Und das ist dieser Abschnitt, der so wichtig ist. Warum? Das wird immer wieder drauf gezeigt und deutlich gemacht, dass diese Männer, diese drei oder vier Männer, Abraham, Isaak, Jakob und Josef, aus Glauben gelebt haben, in Glauben gelebt haben. Sie haben Dinge getan, die sie noch nicht erlebt haben, die auf die Zukunft hin war. Wie gewiesen haben. Sie glaubten daran, dass die Verheißung und die Absichten Gottes über den Tod hinausgehen würden. Auf diese Weise segnete Jakob die Söhne Josefs zum Beispiel. Er sagte, durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, indem er sich auf die Spitze seines Stabs stützte. Er hat die Söhne gesegnet und sagte, dieser Segen wird sie empfangen. Und er wusste noch nicht mal, wusste, dass er nicht mehr leben würde. Er war bereit, das zu tun. Durch seinen Glauben erhielt Jakob den beiden Söhnen Josefs einen prophetischen Segen. Er hat auch hier, und das ist interessant, bei dieser Situation, die Geburtsreihenfolge hat er auch wieder geändert. Eigentlich hätte der Erstgeborene alles kriegen sollen. Das war immer so. Erstgeborene kriegt. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es umgedreht. Wer wusste er das? Warum sollte er das? Nur durch Gott und durch Vertrauen. Er hat Gottes Wort vertraut. Und er hat so gehandelt. Vergiss nicht, dass Jakob diesen Zeitpunkt gerade das verheißene Land verlassen hat und die Familie in Ägypten lebte. Okay. Es war der Exodus. Sie sind nach Ägypten gezogen. Wie lange waren die in Ägypten? 2 Jahre? 3 Jahre? Nee, 400 Jahre. 400 Jahre. Und er hat schon gesagt, was passieren würde danach. Wahnsinn. Er hat mit so einer absoluten Glauben und festen Zuversicht gesprochen. Jakob glaubte der Verheißung Gottes, dass er das Land, das Abraham, Isaak und ihm selbst geschworen hatte. Er wusste, Gott hat geschworen, sie werden in ein verheißenes Land gehen, auch nach dem Exodus, und sind dahin gegangen. Viele Jahre seiner früheren Lebens war Jakob ein listiger Betrüger. Er hat bis dahin alles betrogen, aber eins war deutlich am Ende seines Lebens. Er hat absolut Gott vertraut. Er hat Gott vertraut in der Hinsicht. Wir müssen uns daran erinnern, dass dieses Leben nicht alles ist, was es gibt. Unser Leben geht mehr. Es gibt mehr Leben nach dem Tod. Das hört sich jetzt verrückt an, wenn wir sagen, hey, es gibt Leben nach dem Tod. Klar, wir glauben alle dran. Aber so leben wir nicht. So leben wir einfach nicht. Wir leben einfach, wir sollen mit der Feststellung oder sagen wir mit dem Glauben oder Verständnis, dass alles, was wir jetzt haben, ist wichtig. Wir verstehen nicht, dass manchmal Sachen nur zur Vorbereitung für die Zukunft gelten. Josef gab den Befehl, dass seine Gebeine in das verheißene Land zurückgebracht werden sollten. Also Jakob hat Vorhersage über Josef und Esau gemacht, und Josef am Ende hat gesagt zu seinen Brüdern, dass sie ihn ins Verheißene Land. Jetzt lass uns das mal nochmal zurückerinnern. Was hat Josef bei einer der 12 Kinder? Er wurde verraten von seinen Brüdern. Sie haben ihn als tot gedacht, dann haben sie ihn wieder als lebendig erlebt, als er der Herrscher über Ägypten war. Und Ägypten mittlerweile ist ein Land von 110 Millionen Menschen, wesentlich größer als Deutschland. Und da war der Premierminister derjenige, der alles entscheiden konnte. Und er hat zu ihnen gesagt, sie sollen sein Gebein, oder die Kinder dieser Söhne sollen das Gebein von ihm, wenn er gestorben ist in Ägypten, oder beziehungsweise in Ägypten gestorben ist, soll er wieder 400 Jahre später aus dem Land rausnehmen in das verheißene Land Kanaan. Mach sicher. Ich habe mir das gestern auf der Karte angeguckt. Ein kleiner Punkt in Israel. Was das deutlich wird, ist einfach, Gott hatte einen Plan die ganze Zeit mit dem ganzen Land. Dieses kleine Land Israel, wie gesagt, die ganze Welt kürzt sich die Olympiade an. Aber wir gucken uns auch die Nachrichten über Israel an. Wir hören sie auch. Die war auf der ersten Seite von vielen Zeitungen. Das kleine Land Israel. Minimal. Und das passiert jetzt in dieser Zeit. Auf der einen Seite hast du die Olympiade, das eigentlich den Frieden und die Einheit darstellen sollte. Auf der anderen Seite hast du Israel, die unter immensen Druck von der ganzen Welt sind. Und ein Attentat bei denen, einfach nur zur Aufmerksamkeit, damit wir begreifen, auch wir als Christen gerade, das, was hier in der Bibel steht, das passiert. Das andere, wie das passiert, haben wir keine Ahnung von. Es passiert einfach. Die Welt wird weitergehen. Das Böse wird weiter existieren. Aber sind wir, verstehen wir, dass Gott dieses auserwählte Volk hat und dass er uns auch dazu berufen hat, sein Zeugnis zu sein. Und das war Josef, Jakob, Isaak und all denen und Abraham deutlich. Gott wird sich für euch sorgen. Gott wird sich um sie kümmern. Und das wusste er auch. Das wusste er auch am Ende seines Todes. Josef wusste das. 110 Jahre alt ist er geworden. 110 Jahre die Treue Gottes erlebt. Er konnte Sachen sagen, weil er das wusste. Auf wen hören wir heutzutage? Auf wen hören wir noch? BBC? Tagesschau? Oder sind da irgendwelche Nachrichten, die ihr für wichtiger haltet als die Bibel? Und das ist genau, wo ich aufmerksam wurde auch. Gott hat bereits in Psalm 2, nächste Woche werden wir im Psalm 2, Psalm 2, werden wir hören von, oder demnächst.
Ich weiß nicht, ob das nächste Woche ist, aber demnächst. Ist nächste Woche. Tobias wird Psalm 2. Das ist einer der besten Psalme. Den müsst ihr euch unbedingt durchlesen vor dem. Einer der besten Psalme. Da wird ganz deutlich von Gott gesagt, dass er im Himmel sitzt und lacht über diese Herrscher dieser Welt. Er lacht darüber. Und das Ziel ist, dass die Menschen zurückkommen zu ihm und die Herrscher dieser Welt zurückkommen zu ihm. Und es steht da, sie sollen die Füße küssen, was damit gemeint ist, sie sollen ihn anbeten. Das ist, der Psalm hat schon ausgesagt, was am Ende der Zeit passieren wird. Wir lesen einfach über den Römer, über den Psalm hinüber uns. Manchmal sehen wir nicht diese Dinge, die so wichtig sind. Er wusste, dass man Gott vertrauen kann, auch wenn man nicht sieht, dass alles so geschieht, wie man es sich wünscht. Jakob und alle die Patriarchen, sie wussten, was auf sie zukommt, weil Gott es ihnen gesagt hat. Also Josef hat den seinen Söhnen, beziehungsweise den Söhnen Israels geschworen und gesagt, Gott wird euch für euch sorgen und ihr sollt meine Gebeine hinausführen. Was hat das, warum ist das wichtig? Wie gesagt, diese 400 Jahre ist wichtig. Er war so überzeugt davon, dass er sagte, nehmt meinen Sarg mit und begrabt ihn dort. Ich meine, dass keiner sagt das, wenn er nicht irgendwie etwas vorhergesehen hat. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Josef zeigte seinen Glauben, indem er Anweisungen für ein zukünftiges Begräbnis nach dem Exodus gab. Der Glaube an einen zukünftigen Exodus der Juden in Ägypten erforderte einen erheblichen Glauben. Er verstand das. Gott ist real. Himmel, Hölle ist real. Seine Verheißung, Vergebung und ewiges Leben, sie sind real. Die sind echt. Das ist nicht etwas, wovon wir nur sprechen. Diese Verheißungen des Lebens nach dem Tod sind in der Tat real. Sie sind echt. Was bedeutet für dich, was bedeutet das für dich und mich, wenn wir sagen, was hier drin steht, ist real? Es bedeutet, dass wir den Verheißungen Gottes glauben müssen. Wir müssen ihm vertrauen, wir müssen ihn glauben, wir müssen fest darauf bauen. Es bedeutet auch, dass wir bereit sein müssen, den Preis der Nachfolge Christi zu zahlen. Kurz gesagt, wir müssen Menschen der Ewigkeit sein. Wir gucken nicht auf das Vergängliche, den Tod. Leute, habt keine Angst davor. Diese Dinge kommen und gehen. Konstant. Jeden Tag, andauernd. Aber seid ihr bereit auf die Ewigkeit? Ihr wisst nicht, wann die kommt. Die kann morgen geschehen. Die kann morgen kommen. Bei Gott sind, wie gesagt, alle Dinge möglich. Werdet nicht müde oder matt im Glauben. Werdet nicht müde und matt im Glauben, denn schlagt mal Hebräer 12 auf, was da steht. Und da kommt noch ein Abschnitt, der sich damit befasst, weil das bei Gott alle Dinge möglich sind. Aber im Kapitel 12, Hebräer, Vers 1 bis 3, sagt der Schreiber Folgendes. Deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Was er damit sagen will, ist, ich hab euch jetzt alle diese Glaubenshelden erzählt in Kapitel 11. Das sind Fakten, die sind da. Lasst uns nicht müde werden, lasst uns diese Wolke der Zeugen bedenken und lasst uns die Sünde ablegen, in der wir vielleicht verstrickt sind. Die ist vergänglich, die könnt ihr ablegen. Ihr habt Jesus Christus, hat euch gerettet. Und dann sagt er das auch, ihr seid in einem Lauf, es ist tatsächlich etwas, was ihr tun müsst. Und es ist nicht ein Wettlauf, sondern es ist ein Marathonlauf sozusagen, ein konstanter mit Ausdauer laufen.
Ein Wettlauf, ja, in gewisser Dinge, aber ein ausdauernder Wettlauf. Es wird erwartet, dass wir dann konstant tätig sind. Und dann im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Da sitzt er. Das ist schon getan. Das steht schon fest. Vers 3. Den betrachtet, der so großen Widerspruch von der Sünde gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet, in euren Seelen ermattet.
Guckt doch an, guckt doch zurück, was da passiert ist. Schreibt das nochmal auf, ihr könnt das alles lesen. Aber guckt nicht auf die Sachen, die um euch rum, guckt auf Jesus Christus. Und Tatsache ist, er sitzt schon auf dem Thron, zur Rechten Gottes, und steht ein für uns. Lass mich beten.
Vater Gott, wir sind dankbar für deine große Güte, deine große Gnade. Wir sind dankbar für die Beispiele, die du durch deinen Zeugen uns überliefert hast in deinem Wort. Mittlerweile gibt es hunderte, tausende mehr solcher Leute, die ein Zeugnis sind. Die ganzen Märtyrer, die danach gekommen sind, in den ersten Jahrhunderten der Entstehung der Gemeinde und danach, bis zu diesem Punkt, wo Menschen für den Glauben an dich, Herr, sterben und zur gleichen Zeit leben in Ewigkeit. Herr, und wir als Eckstein-Gemeinde wollen ein Zeugnis sein in dieser Stadt. Wir wollen uns nicht auf die Dinge dieser Welt berufen. Wir wollen uns auf dich berufen, der du ewiglich bist, der du die Zukunft hast, der du auch gesagt hast, die Welt wird vergehen und alles, was in ihr ist, und all diese Dinge werden kaputt gehen. Aber wir können auf ein himmlisches Jerusalem vorausschauend sehen, und wir können auch auf die Gemeinschaft, die wir haben mit dir, Herr, sehen, die du uns vorhergesagt hast. Und du wirst dein Volk Israel erretten auf eine unglaubliche Weise. Und es wird die Zeit kommen des Trübsals, die du auch vorhergesagt hast. Und wir werden in Schwierigkeiten kommen, wo jeder, der lebt, am liebsten sterben möchte, weil das so schrecklich ist. Aber du hast gesagt, dass wir dir vertrauen können, dass die standhaft festhalten, diejenigen sind, die auch in der Herrlichkeit mit dir sein werden, Herr. Und dafür danken wir dir. Wir bitten jetzt um deinen Segen in Jesu Namen. Amen.